und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute gibt Stefan Tobel Einblicke in den Bereich Digitalisierung und Personalisierung und wie man das Ganze am besten angehen sollte. Er ist Senior Partner bei eTribes, einer Consulting-Firma im Digitalbereich, und unterstützt Mittelständler bei den Herausforderungen des Tech-Zeitalters. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
Hi, ja, vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf und ein bisschen was erzählen darf von den Dingen, die ich so im Kopf habe. Schön, dass wir uns ein bisschen unterhalten können.
Ja, finde ich auch. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du so und was machst du eigentlich?
Ich bin Stefan Tobel, genau, komme aus Hamburg, Hamburg-St. Pauli wohne ich aktuell habe so meine Wurzeln im E-Commerce. Ich habe About You mit aufgebaut, war da verantwortlich für so Entwicklungs-Online-Shops, Personalisierungsthemen, bisschen CRM-Sachen, Online-Marketing, Produktdaten, viel, viel gesehen. Und aktuell berate ich halt dann Unternehmen, wie sie eigentlich im E-Commerce und im Digital Business erfolgreicher sein können. Bin da Senior Partner bei eTribes und habe da meinen Fokus eigentlich auf so Tech- und Implementierungsthemen.
Okay, dadurch, dass du dich ja tagtäglich mit all diesen Themen beschäftigst, was kannst du denn aktuell so im Bereich E-Com und auch M-Com beobachten?
Ja, ich glaube, wenn man sich das anschaut, ist gleich so die zwei Seiten eigentlich. Es ist einmal die Kundenseite und einmal die Unternehmensseite. Auf der Kundenseite, du hast es schon gesagt, M-Commerce, ja, Mobile Commerce, das ist halt irgendwie so mit die krasseste Entwicklung eigentlich, die stattgefunden hat, weil so dominant ist das Handy noch gar nicht so lange. Also es sind jetzt vielleicht irgendwie so 5 Jahre, lass es 7 sein, dass halt Mobile so wichtig ist. Und das ist sicherlich so das Entscheidendste und damit halt auch das Thema App. Also wenn ich halt wirklich Bestandskunden sauber bearbeiten will, muss ich eigentlich eine App haben und muss mir halt auch überlegen, so okay, was ist überhaupt die Differenzierung so meiner App? Und das sieht man halt auf Kundenseite ganz viel so vom Nutzungsverhalten. Was da auch mit reinspielt, ist halt so das ganze Thema Entertainment. Ja, ich frame das manchmal unter so Entertainment-Commerce, das sieht man halt ganz viel. Klar, ich war da ganz nah dran bei About You, wie wir es halt aufgebaut haben in der Fashion-Branche, eigentlich mit so dieser Logik, dass wir gesagt haben, naja, ein Kunde kauft, wenn es gut läuft, einmal im Monat irgendwie Mode und das ist ja schon irgendwie so Fashion-Victim-Style quasi und wir wollen aber eigentlich ja viel mehr so präsent sein, damit der Kunde, wenn er dann einmal im Monat kauft, auch bei uns kauft. Dann haben wir gesagt, alles klar, was gibt es denn irgendwie für Dinge, wo der Kunde sich eigentlich täglich mit beschäftigt? Und im Fashion-Bereich ist es halt auch wirklich so, dass die Leute sich täglich eigentlich damit auseinandersetzen. Ich gucke, ne, was machen irgendwie die Stars und Sternchen, ja, und was geht gerade ab, was sind die Trends etc. Und dieses Entertainment-Thema eigentlich dann sozusagen in die Commerce-Plattform zu integrieren. Das ist sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Da auch irgendwie so ein Zitat von dem Alibaba-Chef, also jetzt nicht Jack Ma, sondern nochmal jemand, der für die ganzen Online-Businesses da verantwortlich ist, der gesagt hat, wir setzen es eigentlich darauf an, dass wir jede unserer E-Commerce-Plattformen zur Entertainment-Plattform ausbauen. Ja, weil wir dann den Kunden halt immer da haben und dann wird er auch bei uns irgendwann kaufen. So, weil irgendwann kauft er und dann kauft er halt bei uns. Genau, und last but not least, das Thema Kundenkommunikation wird halt immer wichtiger. Halt auch, weil so viel übers Handy läuft, man hat es halt immer dabei, man ist es auch gewohnt irgendwie, ist ja schon sauer auf den besten Freund, wenn der 24 Stunden nicht antwortet. So, ey, ghostest du mich, was ist denn da los, quasi. Und das ist halt die Kundenerwartung, ja, und wenn man dann als Unternehmen irgendwie, ja, irgendwie noch nicht mehr in der Lage ist, irgendwie mal SMS oder WhatsApp zu verschicken und irgendwelche E-Mails raussendet, die irgendwie auf dem Handy nicht optimiert sind und wo man dann irgendwie reinzoomen muss, damit man irgendwie so Desktop-E-Mails quasi lesen kann, das ist halt dann schon bitter und da denkt man halt auch als Kunde so, ey Leute, wenn ihr nicht wollt, dann lass halt gut sein, ja. Genau, das ist, glaube ich, so auf der Kundenseite das, was passiert. Dann gibt es halt noch die Unternehmensseite. Ich glaube, was auf der Unternehmensseite halt gerade passiert, ist, dass viele Unternehmen so ein bisschen ins Struggeln kommen, weil halt die technischen Innovationszyklen immer kürzer werden. Also hat vielleicht irgendwie vor 10, 20 Jahren hat es noch irgendwie gereicht, dass man mal alle 5 bis 10 Jahre sein System erneuert, ja, irgendwie updated Relaunch macht. Ist das halt mittlerweile eher so, dass man da in 3 bis 5 Jahreszyklen denken muss und wenn man innovativ irgendwie vorne dabei sein will, sogar noch kürzer. Das kriegen halt viele nicht hin. Dadurch fehlt ihnen dann auch die Innovation und sie verlieren halt gerade, wenn sie eher so ein bisschen traditionellere Unternehmen sind, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein Online-Pure-Play machen und gar nicht da ihr Heritage haben im E-Commerce, die verlieren dann halt immer mehr an Boden, weil sich halt die Online-Pure-Plays sehr schnell weiterentwickeln, sie nicht so schnell und dadurch wird halt eigentlich so der Gap immer größer. Und was man halt auch sieht, dass mittlerweile die ganze Digitalbranche, ich meine, das sieht man auch aktuell gerade an den Aktienmärkten, wie es da abgeht, da setzen halt irgendwie alle drauf. Hat aktuell sicherlich auch so ein bisschen was von Blase, aber nevertheless, da geht halt mega viel Kohle rein und gerade auch die großen Player, die haben halt so viel, ich sag mal, Munition, dass es wirklich schwer ist, mitzuhalten. Ne? Also, ich meine, geht ja auch hier bei Book of Future, geht es ja auch um das Thema Bücher und das ist nun mal so die erste Rubrik gewesen, die Amazon sich vorgenommen hat und gegen Amazon anzutreten ist halt echt schwierig, ne? weil die so viel Feuerkraft haben, dass man echt irgendwie schauen muss, wie schafft man es da über Wasser zu bleiben und das trifft halt nicht nur auf Amazon zu, sondern auch andere, was weiß ich, in der Fashion-Branche, ne, Zalando, About You, das sind alles Unternehmen, die irgendwie mit 500 Millionen plus gefundet wurden und das muss man halt erstmal hinbekommen und viele Unternehmen haben dann einfach nicht so diese krasse Vollgas-Denke drauf, die halt so klassisch aus, ich sag mal, Investment-Banking oder Venturing kommt. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für einige Player.
Ja, wir gehen da später nochmal näher drauf ein, wie Unternehmen sich zumindest ein Stück weit annähern können an den Prozess. Aber vielleicht können wir vorher nochmal darauf eingehen, was sind denn aktuell so die Trends im Bereich E-Commerce und M-Commerce und was sind mittlerweile auch Basics, wo man sagen muss, also die muss man schon integriert haben. Darüber brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr reden. Wir reden aber heute trotzdem drüber.
Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Ich glaube, was mittlerweile ein Basic ist, ist halt, dass ich nenne es jetzt mal ein sauberes Frontend habe, ja, dass ich irgendwie ein Design habe, das up-to-date ist, dass sich irgendwie ein bisschen modern anfühlt, dass optimalerweise auch eher so ein Headless-Ansatz folgt, das heißt irgendwie nicht server-side gerendert, wo es die ganze Zeit bei jedem Klick irgendwie so einmal so flackert, weil das halt irgendwie backend-side gerendert wird. Solche Themen, dann allgemein Transparenz zu den ganzen Prozessen, wo ist meine Lieferung gerade, wie lange dauert meine Lieferung, ist die Ware überhaupt verfügbar, in wie vielen Tagen ist sie verfügbar. All diese Themen sind sehr wichtig. Dann das Thema Geschwindigkeit, ja, also wie schnell ist die Ware bei mir, spielt eine riesige Rolle und da kann man halt nicht irgendwie wie früher kommen mit, ja, gerade nicht verfügbar, schicken wir später zu oder kommt in 2 Wochen, das geht halt nur bei ganz, ganz exklusiven Produkten, die eigentlich fast keiner vertreibt, so im klassischen E-Commerce und damit zusammenhängt halt auch das Thema Warenverfügbarkeit, also da sind wir, glaube ich, so in dem Bereich der Basics unterwegs und selbst da schaffen es halt viele nicht, ein modernes Frontend zu haben und die Backend-Prozesse so im Griff zu haben, dass es für den Kunden eigentlich zu keinen Negativmomenten kommt. Und was ich da eigentlich immer sage, ist, dass sozusagen Success in E-Commerce is the absence of pain for the customer. Ja, also irgendwie nochmal auf Deutsch, einfach keine Negativmomente für den Kunden. Ja, ich auch, wenn ich mit vielen spreche, geht es immer so darum, so, was ist denn jetzt das Golden Bullet, ja, was ist das Killer-Feature, das uns differenziert? Darum geht es gar nicht, sondern wenn einfach kein Frust dabei sind die Kunden schon total happy. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, wenn man sich fragt, was sollte ich überhaupt tun, ist es in 95% der Fälle einfach nur das Thema, die Basics in den Griff bekommen und noch besser machen.
Okay, und was sind die Trends?
Ja, genau, da ist noch nach den Trends gefragt. Was noch ein Trend ist, wo ich eigentlich ein bisschen traurig bin, dass es nicht schon Basic ist, ist das Thema Personalisierung. Das ist echt ein Phänomen, weil das seit eigentlich Jahren ja auf der Agenda steht und drüber gesprochen wird, aber trotzdem noch ganz viele da am Anfang stehen, das halt nicht gut machen. Das heißt, deshalb für mich weiterhin noch irgendwie ein Trend, weil es ist noch nicht in der Realität so richtig angekommen. Und ein Riesenthema ist halt das Thema Datennutzung. Dass man wirklich sauber Daten sammelt, Daten analysiert, Rückschlüsse daraus trifft und auf der Basis entweder sozusagen das Kundenerlebnis, also direkt irgendwie im Frontend optimiert, ja auch Stichwort Personalisierung wiederum, aber auch damit irgendwie so Backend-Prozesse optimiert, damit in der Konsequenz dann wiederum das Kundenerlebnis besser wird. Und hier ist datengetriebene Arbeiten auch ein Thema, was schon ja ganz lange diskutiert wird, wo aber auch ganz viele noch am Anfang stehen.
Kannst du da mal ein gutes Beispiel nennen? Gerne auch von About You, weil du da ja gearbeitet hast.
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist überhaupt, wie bin ich da überhaupt aufgestellt? Ja, also habe ich ein, ne, meistens heißen die BI-Team, ja, Business Intelligence-Team, habe ich ein Tracking-Team, das sich darum kümmert, dass überhaupt sozusagen von den User-Interaktionen die Daten sauber reinkommen? Habe ich dann noch ein Analytics-Team, das die Rückschlüsse zieht? Und beispielsweise About You war so aufgestellt, dass es eigentlich zwei BI-Teams gab. Eins, das sich mehr so mit den ganzen kaufmännischen und Logistikprozessen beschäftigt hat. Und ein Team, das sich mehr mit dem ganzen Thema Kunde und irgendwie Kundenverhalten, Kundendaten beschäftigt hat, wo da auch die ganzen Personalisierungs-Recommendations berechnet wurden. Und allein schon mal diese saubere Trennung zu haben, weil es meistens deutlich unterschiedliche Anwendungsfälle sind oder Themen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, das ist schon mal sowas, das findet man in den meisten Unternehmen gar nicht, weil es da eher schon daran scheitert, dass überhaupt die Daten, also die Basisdaten, damit man mit denen arbeiten kann, gar nicht vorliegen. Da insbesondere das Thema Tracking, da muss ich auch sagen, da bin ich in gewisser Weise ein gebranntes Kind, weil ich da echt einmal durchs Feuer gegangen bin, dann auch damals bei About You, weil auch unser Tracking am Anfang nicht gut war. Und das ist echt ein Arsch voll Arbeit, Tracking sauber aufzusetzen, weil dann hat man es irgendwie, einmal hat man die Pixel drin und dann werden die trotzdem nicht sauber gefeuert und dann muss man irgendwie wieder rein in die Daten analysieren, gucken, ob es passt und die Strukturen sauber aufsetzen. Und erfahrungsgemäß dauert das erstmal irgendwie 6 bis 12 Monate, bis ich überhaupt mal meine Grundlagendaten so sauber habe, dass ich auf der Basis Analysen fahren kann, um dann Rückschlüsse ziehen zu können.
Und wie hast du das ganze Tracking aufgebaut? Also mit welchen Tools hast du da gearbeitet? Wahrscheinlich Google Analytics, oder? Und was noch so?
Wir haben damals auch mit Google Analytics gearbeitet. Muss dazu sagen, dass wir allerdings mit der Professional Version dann gearbeitet haben. Ich glaube, die heißt mittlerweile irgendwie Google 360. Da ist die Herausforderung teilweise für Unternehmen, dass das Ding, glaube ich, irgendwie so um die 100.000 Euro Lizenzgebühren im Jahr kostet. Ich weiß, die aktuellen Preise weiß ich gerade nicht, aber das liegt so um den Dreh. Da hat man dann den Vorteil, dass man wirklich auf die Basisdatenbank rauf kann, von sozusagen Google Analytics und da die Daten abziehen kann, was deutlich besser ist, um damit dann Analysen machen zu können, das ins eigene Data Warehouse zu schreiben. Allerdings kann man auch mit Google Analytics in der, ich sag mal, Standardversion auch schon sehr viel machen. Man kann ja auch Daten exportieren und so. Und wenn es halt auch nicht so ein Riesen-Business ist, dass ich unendliche Datenmengen habe, dann funktioniert das auch alles noch ganz gut. Ja, und da haben wir eigentlich mit Google Analytics echt gute Erfahrungen gemacht, zumal auch die ganzen also diese Analysemöglichkeiten, die eigentlich schon da sind im Interface von Google Analytics selber, da kann man ja auch schon sehr viele Insights draus ziehen. Was ich da allerdings empfehlen würde, ist dann auch direkt das Google Advanced E-Commerce Tracking zu nutzen. Das ist eine etwas andere Implementierung. Und dadurch, wenn man das sauber implementiert mit den ganzen Pixeln, die dazugehören, da hat man sehr viele Out-of-the-Box-Analysen, die im E-Commerce halt sinnvoll sind, schon direkt da.
Ja, dein Spezialgebiet ist ja Personalisierung. Wir sind jetzt eben schon kurz drauf eingegangen. Welche Bereiche betrifft Personalisierung denn neben Online-Shop? Viele werden es natürlich kennen aus Online-Shops oder auch Mobile-Shops, aber die Customer Journey, die findet ja nicht nur da statt, sondern auch darüber hinaus.
Definitiv. Ich glaube, bei Personalisierung ist halt so ein bisschen die Frage, wie denke ich da überhaupt drüber nach? Also was bedeutet Personalisierung für mich, wenn ich das angehen will? Und da liegt oftmals schon das Problem, weil viele benutzen das Wort und wissen aber gar nicht, was sie damit meinen. Und ich finde es eigentlich am einfachsten, um daraus dann sozusagen die Rückschlüsse zu ziehen, dass man sich überlegt, so okay, wie wäre jetzt überhaupt die optimale menschliche Interaktion zu dem Thema, das ich hier gerade habe? Das Thema könnte ja beispielsweise sein, ich möchte ein Buch kaufen. So, und dann kann ich mir überlegen, so okay, wenn ich jetzt eine optimale Unterhaltung mit einem Menschen darüber hätte, wie würde die stattfinden? Und dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich dann eigentlich sozusagen an digitalen Features aus dieser Vorstellungswelt, die ich habe von der optimalen Konversation während des Buchkaufs, was kann ich daran aus Features ableiten? Und da würde ich dann eigentlich erstmal reingehen und sagen so, okay, wenn ich mir das mal vorstelle, was sind denn da eigentlich so grundlegende, ja, ich sag mal Hypothesen oder auch so Abzweigungen, wo ich sage, ich kann das eigentlich kategorisieren und auf der Basis dann Dinge anders machen wir und darum geht es ja im Endeffekt. Und wenn ich mir das dann vorstelle, mal angenommen, ich komme irgendwie rein in, bei Thalia, so gibt es hier im Norden irgendwie viel, und dann gehe ich rein bei Thalia und dann wäre ja so eine Frage, okay, bin ich jetzt überhaupt ganz neu bei Thalia, habe ich da noch nie eingekauft oder komme halt nur ganz selten oder bin ich in gewisser Weise Stammkunde und kenne halt auch die Mitarbeiter. Ja? Und dann ist ja die Unterhaltung eine ganz andere, weil bei dem einen müsste man mich erstmal so ein bisschen kennenlernen, inspirieren, whatever. Bei dem anderen wäre ja das Thema so, ne, ich bin jetzt Buchnerd und dann kenne ich ja auch in einer idealen Welt, kenne ich irgendwie den Verkäufer und der sagt dann, ach Mensch, Herr Tobel, Sie sind wieder da, ich weiß ja, Sie interessieren sich für historische Romane, haben Sie überhaupt mitbekommen, dass Robert Harris ein neues Buch geschrieben hat, das ist gerade rausgekommen. Wie wäre es denn? Sie lesen ja Ihre Bücher immer auf Englisch. Haben wir jetzt gerade auf Englisch nicht da, würde ich Ihnen dann entsprechend bestellen. Mhm. Da ist ja eine Tiefe an Kontext schon in dieser Unterhaltung drin, was ich daraus eigentlich alles basteln könnte. So an digitalen Features. Ne? Und das ist ja im Offline-Betrieb ist es ja gar nicht unbedingt so möglich, weil das ökonomisch gar nicht abbildbar ist, dass sich jedes Mal, wenn ich da reinkomme, jemand so intensiv mit mir beschäftigt. Was aber ja sehr interessant ist, ist, wenn ich das sauber digital abbilde, habe ich ja im Endeffekt gar keine Grenzkosten, dass mich das immer, also wenn ich das einmal sauber diese Unterhaltung sozusagen abbilde, kostet mich das einmal, diese Unterhaltung irgendwie aufzusetzen. Ist deutlich teurer, als da irgendwie einen Buchfachverkäufer reinzustellen, der einmal diese Unterhaltung führt oder auch 10-mal. Aber wenn ich es einmal sauber aufgesetzt habe, dann kann ich das ja 10.000 Mal, 100.000 Mal, 1.000.000 Mal absprühen lassen und die Grenzkosten sind quasi null.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal trotzdem, jetzt mal jenseits von reinem Online-Erlebnis, wie könnte man die Personalisierung denn noch fortsetzen an Punkten? Also was heißt Online oder zumindest im Online- oder Mobile-Shop, wenn wir jetzt auch mal an Social Media denken? Oder es gibt ja verschiedene andere Touchpoints noch.
Mhm. Ja, also ich glaube, einen wesentlichen Touchpoint hast du genannt, Social Media, beziehungsweise wenn wir jetzt mal Social Media unter Online-Marketing-Kanäle zählen, ist das sicherlich ein Aspekt. Im Endeffekt muss ich es mir entlang des Funnels eigentlich angucken, ne? Wenn ich so einen klassischen Sales-Funnel habe und was weiß ich, ne, irgendwie mit, mach mir mal ganz einfach, irgendwie 3 Steps, Consideration, Purchase, After Sales. Und dann kann ich mir da überlegen, was ist da eigentlich los? Und dann, ne, was du angesprochen hast, ist eigentlich in der Regel, ist zieht sich zwar irgendwie, also Social zieht sich ja über alles, aber ist eigentlich primär in so in der ganzen Consideration-Phase Online-Marketing. Da kann ich natürlich gucken, sieht man ja auch manchmal irgendwie dann über so Retargeting-Logiken und so, dass ich den Leuten die richtigen Inhalte ausspiele, im Zweifel schon irgendwie so auf Produktebene, das geht ja mittlerweile alles. Kann aber ja auch genauso auf, ich kann im Endeffekt Targeting machen über Segmente, ich kann ja auch segmentspezifisch könnte ich beispielsweise auch Social-Media-Inhalte ausspielen, also in diesem ganzen Bereich. Und dann habe ich natürlich noch das ganze Thema, ich sag mal, Kundenkommunikation. Ja, und da kann ich E-Mail-Kommunikation und Stichwort App hatten wir genannt, wenn ich irgendwie Apps habe wenn ich Push-Notifications schicken darf an Kunden, da kann ich die Dinger ja auch personalisieren. Und beispielsweise, was wir gemacht hatten bei About You, ist, dass wir wirklich 1:1 Personalisierung gemacht haben. Ja, das hat dann so in dem Sinne funktioniert, dass wir nicht irgendwie eine Push-Notifications an alle rausgeschickt haben und gesagt haben, so, hey, wir haben jetzt übrigens, was weiß ich, gerade die neue Sale-Aktion oder die neue Ware ist da, schau doch mal rein, sondern dass wir das auf dieser Follow-Logik aufgebaut haben. Das war ja so ein bisschen der, oder ist auch noch immer so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Personalisierung, dass man gewissen im Fashion-Bereich relevanten Entities folgen kann. Das ist jetzt ein bisschen klobig ausgedrückt, aber so die Entities sind quasi Influencer, Marken, solche Themen. Und dass man dann im Endeffekt sagt, es gibt solche Influencer wie, was weiß ich, Daniel Fuchs und dann folge ich Daniel Fuchs und dann kriege ich halt nicht eine Standard-Push-Notifications, sondern kriege eine Push-Notification, hey, Daniel Fuchs hat jetzt übrigens ein neues Outfit und möchtest du dir das nicht angucken? Und die Wahrscheinlichkeit, dass halt ein Kunde da klickt, wenn er persönlich angesprochen wird, sagen, hey, ich weiß ja, du magst Daniel Fuchs und Daniel Fuchs hat jetzt übrigens ein neues Outfit und willst dir es nicht angucken, dann sind wir ja schon viel näher dran an dieser persönlichen Unterhaltung, die man sich ja auch in der echten Welt vorstellen könnte. Und das ist für mich so dieser Dreh- und Angelpunkt, worum es immer wieder geht, dass ich mir sagen muss, okay, wäre das sozusagen eine kontextualisierte Unterhaltung, Kommunikation, die mit mir normalerweise stattfinden würde, wenn es in einem zwischenmenschlichen Gespräch wäre.
Ja, super gutes Beispiel. Also kann man sich total plastisch vorstellen, wie du es gerade erklärt hast. Letztendlich die Übertragung des analogen Gesprächs ins Digitale. Finde ich ein schönes Bild.
Das Beispiel, das ist echt cool, wenn du dir das vorstellst, also im Negativbeispiel auch. Wenn man sich mal vorstellt, weil so ist es in den meisten Fashion-Läden, ja, online. Wenn ich da nämlich reinkomme, dann muss ich mir ja alles suchen. So, und das, selbst wenn ich da zum 10. Mal komme, ja, weil es halt nicht personalisiert ist und so weiter und so fort. Und das wäre ja so, als wenn ich in meinen Stammladen reingehe und ich kaufe halt immer irgendwie Jeans und T-Shirts und also in Größe M. Und das wäre ja so, als wenn ich da reinkomme und der mir sagt so, hallo, möchten Sie vielleicht einen Anzug in irgendeiner Größe haben?
Ja, wäre völlig absurd, ja.
Ich würde da stehen und sagen, hä? Sag mal, bist du besoffen? Ich komme hier irgendwie seit 2 Jahren rein und kaufe T-Shirts und Jeans in Größe M und du fragst mich, ob ich einen Anzug in vielleicht irgendeiner Größe haben will.
Ja, gutes Beispiel. viele empfinden ja das Sammeln von Daten als bedrohlich. Ich kenne es vor allem aus der Buchbranche. Das ist so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wie stehst denn du dazu und welche Kommunikation empfiehlst du diesbezüglich? Wahrscheinlich am ehesten auf Transparenz gehen, weil rückwärts dreht sich die Uhr ja nicht mehr.
Ja, genau. Ist auch das, was ich empfehlen würde. Es ist ja auch so, die Kunden gehen ja eh davon aus, dass Daten gesammelt werden. So, ne? Und es ist ja eher das Thema, ist ja auch oft so, ne, wenn man was irgendwie nicht versteht, dann stellt sich oft Angst ein. Und da muss man halt dann schauen, dass man eigentlich, wie kann ich diese Angst denn irgendwie wegnehmen oder vielleicht auch sogar in was Positives drehen. Und deshalb würde ich es relativ offensiv kommunizieren und vor allem auch die Mehrwerte herausstellen. Das ist ja auch das, was bei About You gemacht wurde. Das haben wir dann immer sozusagen explizite Personalisierung genannt. Tarek hat es damals irgendwann mal so the German way of data usage oder so genannt, ja, halt nicht irgendwie sozusagen hinter irgendwelchen Vorhängen, sondern sehr, sehr transparent.
Offensiv.
Genau. Mhm. Und wir haben es ja auch ganz offensiv kommuniziert. Wir haben gesagt, hey, teil Daten mit uns. Und dann wird dein Shopping-Erlebnis besser für dich. Es wird relevanter und du kriegst nur die Inhalte, die dich wirklich interessieren. Und das fanden die Kunden auch gut.
Und wie habt ihr das gemacht? Weil so eine Datenschutzerklärung, das ist ja ein Riesenwust an Text. Habt ihr das dann runtergebrochen, dass derjenige dann nicht irgendwie eine gefühlte Tora-Rolle lesen muss, um das zu verstehen? Oder wie habt ihr das gemacht?
Da sind, glaube ich, zwei Punkte, die man auch in gewisser Weise trennen muss. Also das eine sind die rechtlichen Aspekte. Da muss man natürlich auch gucken, dass man sauber arbeitet und die Komplexität des Sachverhaltes macht es meistens leider sehr schwierig, so Datenschutzerklärungen sehr kurz zu halten. Und da sind juristische Texte leider meistens auch relativ kompliziert und lang gehalten, ganz viele Klauseln drin. Das heißt, in dem Bereich haben wir es jetzt nicht geschafft, das irgendwie cooler für einen Kunden zu machen. Man muss fairerweise auch sagen, es liest auch wirklich keiner. So, ist bei mir auch so, ne? Und deshalb muss man sich ja fragen, schafft man da wirklich Mehrwert, wenn man es denn kürzer machen würde? Weil die Leute in der Regel trotzdem einfach den Haken setzen und auf Ja klicken. Was wir halt gemacht haben, ist einfach, ich sag mal, eher so in der wirklich marketingseitigen Kundenkommunikation irgendwie im Frontend und so. Da haben wir es halt wirklich kommuniziert, was den Leuten dann natürlich trotzdem die Angst nimmt. Und ich habe da heute auch nochmal sozusagen in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir haben ja bei About You auch immer die Daten in so Profilen dann auch gezeigt. Wir haben ja auch gefragt, hey, sag uns, was ist echt deine Lieblingsmarke, welchen Star willst du followen und so. Und dann hatte man ja auch sein eigenes Profil, wo man das alles gesehen hat. Und haben auch irgendwie teilweise erklärt, was passiert mit den Daten. Und ich würde, glaube ich, mittlerweile sagen, also wir sind ja auch irgendwie im Datenzeitalter angekommen, ich würde, glaube ich, mittlerweile im Zweifel so weit gehen, dass ich wirklich sogar unternehmensinterne Analysen, sofern das natürlich datenschutzrechtlich alles sauber ist, auch offenlege, ja, dass ich halt jemand sage, ey, übrigens, wir machen Segmentierung im E-Mail-Verkehr und du bist bei uns übrigens in dem E-Mail-Verteiler für historische Bücher, ja, oder Romane. Und dann auch wiederum dem Kunden die Möglichkeit zu geben, da im Zweifel zu interagieren und zu sagen, so, hey, habt ihr übrigens falsch verstanden, da ist wohl euer Algorithmus irgendwie falsch eingestellt, das interessiert mich gar nicht, ich interessiere mich übrigens für Folgendes. Und dann wieder eher in diesen Dialog zu gehen, der oftmals fehlt, was eigentlich schade ist, weil das ist ja das Tolle eigentlich an Digitalisierung, das ist 24/7 zur Verfügung, es kann asynchron gemacht sein, ja, da muss nicht sofort jemand antworten, da muss nicht jemand da sein, ich kann ja einfach eine Nachricht hinterlassen. Und das ist, finde ich, eigentlich ein bisschen schade, dass da zu wenig eigentlich auf den Dialog eingegangen wird und dadurch halt auch einfach Ängste zum Thema Daten bei Kunden entstehen.
Ja, absolut. Einmal Ängste und gleichzeitig natürlich aber auch den Kundenservice nochmal zu verbessern dadurch, ne? Also wie oft wird man auch teilweise, du wirst es auch kennen, von irgendwelchen Ads geretargetet, wo man sich denkt, Alter, ich habe das Produkt schon gekauft, ich will es nicht nochmal angezeigt bekommen. Also solche Dinge wäre ja auch gut, wenn man so ein Feedback dann letztendlich zurückspielt.
Genau, da gibt es zum Beispiel echt ein ganz cooles Beispiel bei LinkedIn. LinkedIn hat ja auch Ads, die sie ausspielen. Und da kann ich auch genau das angeben. Ne? Dann kann ich irgendwie Rechtsklick drauf machen, habe ich heute gerade mal wieder gemacht, als mir jemand irgendwie Investmentprodukte für eine tolle Rente andrehen wollte. Es gibt, glaube ich, drei Optionen. Ich kann sagen, mich interessiert es nicht. Ich kann sagen, ich habe das einfach schon zu oft gesehen und ich kann sagen, so explicit Content quasi irgendwie, das sollte niemand sehen, was ich hier gerade sehe.
Ja.
Genau, und das ist halt auch so ein Thema, ich meine, klar, die wissen Leute, und es gibt übrigens, stimmt, es gibt da auch eine Option, wo ich raufklicken kann und sagen kann, die Frage ist so, do you want to know why you see this ad? Und da startet das mit der Kommunikation, dass man den Kunden irgendwie mal erklärt, was passiert denn.
Ja, gehen wir mal weiter hier im Takt. Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du hast den gesamten Personalisierungsbereich bei About You aufgebaut. Und wenn du jetzt einem Mittelständler ein zeitgemäßes Commerce-Erlebnis aufbauen würdest, wie würdest du das angehen? Gerne wieder mit Beispiel Buch.
Ja, zum Start erstmal vielen Dank für die Blumen, dass ich den gesamten Personalisierungsbereich bei About You aufgebaut habe.
Das habe ich so gelesen, korrigiere mich, wenn ich falsch
bin. Ja, liege. Das steht an manchen Stellen, ich fühle mich da auch geschmeichelt. Ich glaube, es war im ersten Schritt vor allem auch Alexander Graf, der ja gerne immer sehr in Superlativen spricht, über seine Gesprächspartner vor allem, da schmeichelt er gerne. Ich war da schon auch stark beteiligt, aber da waren auch viele andere smarte Menschen beteiligt und am Ende war es eine Teamleistung. Aber ich kann natürlich darüber sprechen.
Gerne.
Weil ich sehr nah war. Das ist das Entscheidende jetzt erstmal hier. Also wenn man halt nicht irgendwie jetzt Cash ohne Ende hat, um jetzt hier irgendwie die krassesten Sachen aufzubauen, würde ich vor allem sagen, erstmal mit einfachen Hypothesen starten. Und da hatten wir vorhin ja schon mal so in der Konversation drüber gesprochen, also als es darum ging, diese zwischenmenschliche Konversation, wie würde die aussehen und wie kann ich das sozusagen digitalisieren? Und digitalisieren heißt ja am Ende irgendwie so Binarität, also 0 oder 1, ja? Dann kann ich mir einfach sagen, so eine 0 oder 1 Frage ist ja irgendwie, ist das gerade ein Bestandskunde oder nicht? Ja? Und da würde ich auch gar nicht immer unbedingt auf Neukunde gehen, sondern ich würde eher auf Bestandskunde gehen, weil nur weil ich einmal gekauft habe, bin ich per Definition dann Bestandskunde, aber im Zweifel weiß ich trotzdem noch nicht so viel für den Kunden, über den Kunden. Und da ist eher die Frage so, was sind eigentlich meine Kunden, die wirklich Bestandskunden sind, die 5-mal gekauft haben, die regelmäßig kaufen. So. Und das wäre ja eine recht einfache Hypothese, auf der ich dann mal arbeiten kann. Plus meine Bestandskunden sind wahrscheinlich 10% meiner Kunden, die irgendwie 80% meines Umsatzes machen. Und dann, das reduziert halt auch ein bisschen die Komplexität. Weitere einfache Hypothesen wären einfach so, wenn ich mir überlege, was für ein Produkt verkaufe ich überhaupt. Ja? Irgendwie bei Mode, einfaches Attribut wäre die Marke. Da kann ich bestimmt viel drauf aufbauen. Ich verkaufe Bücher, da kann ich wahrscheinlich sehr viel darauf aufbauen, irgendwie aus welcher Rubrik ist das Buch überhaupt. Ich verkaufe Kinderspielzeug, kann ich wahrscheinlich sehr viel darauf aufbauen, für welches Alter ist das überhaupt geeignet. Und dann würde ich einfach mal diese super easy Hypothesen, oder noch einfacher ist in vielen Fällen Männlein oder Weiblein, so, weil sich oftmals ein Sortiment in diese zwei Rubriken aufteilen lässt. So, und dann würde ich einfach mal diese einfachen Hypothesen nehmen und da mir sinnvolle Features überlegen und testen. Also ganz viel ist halt testen, weil das ist ja bei Features nicht anders als bei irgendwie Startups. Ja, bei Startups sagt man irgendwie nur 10% überleben, wenn überhaupt. Und das ist ja mit Feature-Ideen genauso. Auch wenn wir alle mal total davon überzeugt sind, dass es eine geile Idee ist, muss man ja auch sein, wie bei Startups, man muss voll überzeugt sein von der Idee. Aber statistisch betrachtet wissen wir, dass es 90% nicht schaffen. Im Startup-Umfeld ist das irgendwie automatisch, weil die Unternehmen gehen halt irgendwann pleite. Im Feature-Bereich ist das oftmals leider nicht. Es werden sehr viel sinnlose oder nicht vom Kunden gewollte Features im Endeffekt werden programmiert, live gestellt, aber keiner schaltet sie wieder ab, weil nicht wirklich getestet wird, ob dieses Feature jetzt genutzt wird oder nicht. Und deshalb würde ich sagen, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, einfache Hypothesen, darauf einfache Features sich überlegen, à la irgendwie, ich kann einfach eine Landingpage machen und da eine Weiche raufpacken und sagen, hey, entscheide dich bitte hier für welche der folgenden 4 Buchrubriken du dich eigentlich interessierst. Und dann ihn weiterleiten auf eine dann gefilterte View. Und das dann vor allem AB testen. Und dann halt sagen, da mache ich halt einen Test. Und da kriege ich ja auch irgendwie Software für irgendwie umsonst bis irgendwie kostet halt ein bisschen was, ein paar hundert Euro vielleicht im Monat. Und dann einfach zu sagen, so, okay, ich teste jetzt einfach mal, ist meine Conversion Rate höher, wenn ich diese Seite zeige, oder ist sie nicht höher, wenn ich sie zeige? Und da muss man ja nur die statistischen Auswertungen des AB-Testings, ob das dann alles signifikant ist und so, was machen die Tools ja von alleine, aber so einfach rangehen und halt nicht irgendwie sich eine teure Personalisierungssoftware dieser Markt gibt, kaufen, sondern einfach sehr viel selber machen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, habe ich alles in der eigenen Hand mit Bordmitteln? So, weil das ist im Zweifel der Kostentreiber. So die Software dahinter, die braucht man meiner Meinung nach aber gar nicht.
Ja, genau. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Welche Infrastruktur braucht man denn dafür, um den Bereich vor allem eben auch Personalisierung richtig angehen zu können?
Also, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ist eigentlich immer, man braucht gewisse Grundlagenthemen, die müssen vorhanden sein, damit ich Personalisierung sauber betreiben kann. Das ist im Endeffekt das Thema Daten, die technische Infrastruktur und nicht zu vergessen, Thema organisiert, Organisation, wie bin ich organisiert? Das wird sehr oft vergessen. So, aber wenn wir jetzt mal Organisation außen vor lassen, so, wer ist dafür überhaupt verantwortlich? Weil es ist halt Personalisierung, das ist das Komplizierte, deshalb ist es meiner Meinung nach auch oft in vielen Unternehmen noch nicht sauber umgesetzt, weil es gibt gar keinen Verantwortlichen und es ist halt so ein crossfunktionales Thema. Du brauchst eigentlich echt eine sehr starke Person, die das bereichsübergreifend halt koordiniert und vorantreibt. Und das fehlt oftmals. So ein bisschen wie CRM vor 5 oder 10 Jahren. Das war auch so in Kinderschuhen. Deshalb war es auch so schlecht, weil sich einfach niemand drum gekümmert hat. Und sowas wie ein Head of CRM gab es damals noch gar nicht. Ist mittlerweile Standard. So, wenn wir jetzt aber nur auf, ich sag mal, die technischen Themen gucken, dann ist es vor allem Daten und technische Infrastruktur. Da brauche ich jetzt im ersten Schritt, wenn wir quasi mal so ein bisschen den Personalisierungsfunnel oder so die Schritte durchgehen, geht es im ersten Schritt einmal erstmal um Datensammlung. Ja? Das ist einmal das Thema Tracking, haben wir schon drüber gesprochen, einmal auch so Google Analytics. Dass ich das halt einmal sauber aufgesetzt habe, das kostet mich jetzt irgendwie systemseitig nicht so viel, da muss ich ein bisschen Manpower reinstecken, das sauber aufzusetzen. Und was man auch nicht vernachlässigen sollte, ist das ganze Thema irgendwie so Bestelldaten, die sind in der Regel eh irgendwo im ERP. Das heißt, das ist nicht das Problem. So, dann muss ich gucken, okay, ich muss die Daten irgendwo mal halten. So, ich habe sie natürlich irgendwie im Zweifel im ERP und dann irgendwie bei Google drin. Die muss ich meistens nochmal irgendwo in so ein Data Warehouse oder man sagt jetzt ja nicht mal Data Warehouse, das ist Oldschool, also ein Data Lake, ja. Okay. Ja, aber meiner Meinung nach auch Quatsch, ja, weil dann kann wieder keiner damit umgehen. Also kann auch gerne einfach eine relationale Datenbank sein. Und ich glaube, man könnte sogar mit irgendwie Microsoft Access, vielleicht sogar im ersten Schritt Microsoft Access sehr viel sinnvolle Dinge tun. Aber ja, könnte man ja auch einfach in irgendwie so eine SQL-Datenbank schreiben, ganz normal. Genau, und da muss man es einmal irgendwie zusammenziehen, die verschiedenen Datenquellen. Und im nächsten Schritt kommt dann das Thema Datenanalyse. So, dafür brauche ich im Zweifel gar kein irgendwie super Tool, weil das kann ich auch einfach so mit einfachen Bordmitteln machen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie aus meiner Datenquelle, wenn ich das jetzt irgendwie in einer SQL-Datenbank habe und ich habe da halt so ein Tagging drauf, dass ich sage, so, keine Ahnung, alle Kunden, die in den letzten 24 Monaten mehr als 5-mal bestellt haben oder gekauft haben, online, offline, sind für mich irgendwie sozusagen Bestandskunden oder, ne, also regelmäßig Bestellende. Und dann mache ich da einen Flag ran, so 1 oder 0. So, das ist schon Datenanalyse, da kann ich ja viel mit anfangen. Es muss ja nicht fancy sein, du brauchst kein Machine Learning und den ganzen Kram. Vor allem, weil man ja mit den ersten Schritten schon total viel Impact generieren kann, dann würde ich halt sagen, so, ja, dann lass doch mit einfachen Bordmitteln erstmal den Impact generieren. Und wenn wir dann merken, dass wir mit diesen ganzen einfachen Themen irgendwie, wenn wir das alles ausgenutzt haben und nicht mehr weiterkommen und Machine Learning brauchen, dann können wir es ja noch immer drauf satteln. Aber ich finde, die Leute wollen ganz oft irgendwie zu viel und lassen sich von den ganzen Buzzwords da irgendwie blenden. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift in das ganze Thema irgendwie Data Analytics. Das geht mir irgendwie mega auf den Sack irgendwie, dass in der Realität die Leute halt irgendwie wirklich so wenig hinbekommen und alle aber von irgendwie AI und Machine Learning reden.
Ah ja, natürlich. Also den vierten Schritt machen, bevor man den ersten macht.
Ja, richtig. So, und wenn wir das dann haben, ein wichtiger Punkt ist, ich brauche in gewisser Weise ein flexibles Frontend. Weil ich muss ja im Frontend irgendwie Dinge anders ausspielen können. Das ist manchmal ein Problem. Also da muss man sich wirklich angucken, wie ist mein Setup. Da kann ich ein Problem bekommen, wenn ich Server-Side render, weil das Browser-Side schon besser, weil Server-Side wird ja irgendwie die Seite einmal für alle User berechnet und dann vom Server rausgeschickt, wo Browsers halt die Seite auf dem Rechner quasi im Browser des Users berechnet wird. Und ich meine, ohne jetzt in die technischen Details abzusteigen, aber mit dieser einfachen Erklärung ist es ja schon vollkommen klar, dass wenn du Browser-Side renderst beim User, dass es dann ein bisschen einfacher ist, Personalisierung für diesen User umzurechnen. Umzusetzen. Genau. Und dann brauche ich ganz, ganz wichtig das Thema AB-Testing. Hängt zusammen mit einem flexiblen Frontend, beziehungsweise über AB-Testing kann ich ja in gewisser Weise auch mein Frontend flexibilisieren. Das ist ja quasi irgendwie eine der Kernaufgaben von AB-Testing. Da kann ich ja auch teilweise in der AB-Testing-Software selber mein Frontend manipulieren und sozusagen die Testversion da bauen. Das kommt auch aus einer Zeit, wo Frontends nicht so flexibel waren. Genau. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Und wenn ich diese Sachen zusammen habe und wenn man sich das jetzt mal Revue passieren lässt, ich brauche Tracking, brauche irgendwie meine Bestelldaten, ich muss das irgendwie in eine Datenbank packen, muss dann irgendwie so ein paar einfache Analysen machen, um irgendwie Kunden zu taggen mit gewissen Attributen. Und dann muss ich auf diese Attribute irgendwie einen AB-Test setzen mit irgendwie, da muss ich mir noch das Frontend-Feature überlegen. Das ist jetzt ja, ist ein bisschen Arbeit, aber Rocket Science ist jetzt auch nicht.
Und was würdest du sagen, wie viel Manpower braucht man, um das gescheit aufzugleisen? Also wie viele Leute müssen da dran arbeiten?
Ich glaube, es ist stark abhängig davon, wie viele Leute überhaupt an dem ganzen Thema irgendwie E-Commerce arbeiten. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Frage, wie fokussiere ich mich drauf? Weil ich kann ja auch einen E-Commerce-Shop mit einem Team aus 5 bis 10 Leuten irgendwie betreiben. Das muss ja nicht riesengroß sein. Ich glaube, es ist dann eher die Frage, wie viel Prozent der Kappa muss ich darauf abstellen. Ich glaube, man müsste sich schon darauf einstellen, wenn man im Thema Personalisierung, weil es halt auch viel ausprobieren, testen ist, wenn man da vorankommen will, müsste man wahrscheinlich schon mal über einen Zeitraum von vielleicht einem Jahr sich mal entscheiden, dass man mal 10-20% der Kapazität all der verschiedenen Leute, die da beteiligt werden sollen, weil es ist halt cross-funktional, es müssen viele Dinge, viele Leute was machen, dass man mal 10-20% sagt, das stellen wir jetzt mal für Personalisierung ab. Und arbeiten da mal fokussiert drauf, weil das ist ja, wie so oft, ist ja Fokus irgendwie der Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube, das muss man vor allem machen, dass man jetzt mal sagt, ey, komm Leute, wir machen jetzt mal 12 Monate lang Fokus Personalisierung. Klar, ist nicht alles, was wir machen können, aber irgendwie 20% unserer Zeit, ja, jeden Freitag ist Personalisierungstag und da arbeiten wir an Personalisierung, ja, oder jeder 5. Sprint. Und dann zieht man das mal einmal durch. Ich glaube, so muss man es angehen. Es ist dann gar nicht so entscheidend, wie viele Leute man braucht, sondern es ist eher die Frage, habe ich gemeinsam mit meinem Team oder mehreren Teams das Commitment, dass wir das jetzt angehen wollen und dass jeder sich dafür konsequent für einen längeren Zeitraum mal Zeit zur Seite stellt.
Ja, aber voll gut, dass du da auch nochmal den Blick so ein bisschen gerade rückst, weil, wie du es auch schon gesagt hast, Personalisierung ist für viele Leute ja wirklich so der heilige Gral, der aber gar nicht zu erreichen ist. So wie du es aber schilderst, ist er ja zu erreichen. Also man muss er eben nur angehen.
Definitiv. Definitiv.
Welche Fehler sollte man denn vermeiden, damit die Kosten nicht unnötigerweise in die Höhe schießen? Oder was sollte man überhaupt tunlichst lassen bei diesem ganzen Prozess?
Ich glaube, es sind im Endeffekt, kommt es auf 3 Aspekte hinaus. Also der erste Aspekt ist, das ganze Thema zu viel zu durchdenken und eine Theorie draus zu machen. Weil ich kann mit meiner ersten Hypothese und meinen ersten sozusagen binären Daten, also 1 oder 0, kann ich anfangen, einen AB-Test zur Personalisierung zu machen. So, und wir wissen alle, der Anfang ist immer das Schwerste. Das heißt, lass doch erstmal das eine Feature durchtesten und unsere Schlüsse draus ziehen und dann weiter gucken. Also nicht zu viel Theorie. Dann der zweite Punkt ist, keine teuren Tools kaufen, weil die braucht man meiner Meinung nach nicht. Und der dritte Punkt ist, der hängt mit dem zweiten zusammen, ist, man sollte alles in einer Hand haben, weil Personalisierung auch ganz viel mit Know-how zu tun hat, weil ich muss den Kunden verstehen, ich muss das Produkt verstehen, ich muss in gewisser Weise meine Systeme und Daten verstehen. Und um besser zu werden, muss ich halt auch dieses Know-how immer weiter ausbauen. Und ich glaube, da sind dann so externe Tools, wo irgendwie alles magically bei denen passiert, weil sie irgendwie auch das Tracking der Pixel für die Daten und so machen, das ist, glaube ich, nicht nachhaltig der richtige Weg, um immer besser zu werden im Bereich Personalisierung.
Okay. Und es gibt ja vor allem in der Buchbranche auch viele kleinere Buchhändler, die sich jetzt so langsam vor allem auch durch Corona getrieben Online-Shops integriert haben. Worauf sollten die denn achten? Die haben natürlich nicht viel Budget, die haben auch nicht viel Kapazitäten, aber die werden auch nicht den großen Personalisierungsstab abstellen können. Aber im Kleinen vielleicht gedacht, worauf könnten die denn achten?
Ja, da würde ich zurückkommen auf das Thema menschlicher Kontakt. Und wie diese zwischenmenschliche Interaktion sich daran orientieren, weil das sehe ich auch, ich habe jetzt ja ein bisschen was auch mal in letzter Zeit zum Buchmarkt irgendwie gepostet, habe da ja so einen Test gemacht und so. Und da habe ich auch an den Kommentaren gesehen, dass Leute sagen, hey, bei meinem Buchladen um die Ecke funktioniert das super und so. Also es ist schon, die Leute wollen das ja auch eigentlich, die wollen eigentlich bei Amazon nicht bestellen, aber am Ende ist es dann doch so komfortabel, dass sie es dann doch wieder machen. So. Und daran würde ich eigentlich ansetzen und vor allem da eigentlich so das Thema personalisierte Beratung. Und das ist doch eigentlich nicht so schwierig, weil was ist das eigentlich, was für uns Laien, was ist das Beschissene irgendwie am Buchmarkt? Es kommen jeden Tag, kommen tausende von Büchern raus, ja. Und ich komme da mal rein und ich komme nicht klar, ich weiß halt nicht, was ich mir kaufen soll, weil ich weiß auch nicht irgendwie, in was für einem Stil schreibt der und ist das mein Thema und so. Und da anzusetzen und die Leute mehr an die Hand zu nehmen, und ihnen zu helfen, das richtige Buch zu finden, weil das ist ja das Kernproblem. Wir wollen alle Leser, wir wollen keine Scheißbücher lesen, die nicht für uns passen. Es sind ja keine Scheißbücher, sondern es sind nicht die richtigen für uns. Das ist ja eigentlich der Kern von Personalisierungsproblemen quasi. Und das kann man ja auch immer einfach denken. Warum kann ich nicht irgendwie das Thema Beratung einfach, dann wenn es auch irgendwie ein kleinerer Händler ist, einfach irgendwie so per E-Mail, kann ich ja auch irgendwie einen Online-Shop mit einbauen, Frage zu diesem Buch, dann kann ich einfach ganz normale Frage abschicken zu dem Buch und dann heißt es, hey, du kriegst innerhalb der nächsten Tage eine Rückmeldung, ich glaube, da haben die Leute Verständnis für die E-Mails, die könnten in so ein allgemeines E-Mail-Postfach gehen, wo irgendwie man auch in der Filiale drauf zugreifen kann und es gibt ja immer mal, was weiß ich, vormittags kein Kunde da. Dann gucken die Mitarbeiter halt irgendwie in dieses Postfach, können sich das irgendwie gegenseitig zuweisen, wer welcher Experte ist, können da irgendwie Empfehlungen abgeben, dann kann ich auch ja so weit gehen und könnte irgendwann meinen Bestandskunden, wenn ich weiß, was sie wollen, dann kann ich denen explizite Berater zuweisen sozusagen, kann das halt noch menschlicher machen, das Erlebnis, dass ich sage, hey, der, also ich benutze immer das Beispiel historische Romane, weil ich es wirklich gerne mag, ja. Und dann könnte ich ja irgendwie meinen Thalia-Berater haben, der selber auch Fachmann für historische Berater, Romane ist, von dem ich dann halt immer die Antworten bekomme. Und es ist mir dann auch egal, wenn ich dann ein bisschen warten muss, wenn es halt irgendwie die optimale Beratung ist, ja. Und dadurch könnte man sich halt stärker absetzen und sich differenzieren, weil dieses Geschwindigkeits- und Service-Game gegen Amazon, das kann man eh nicht gewinnen. Also Service im Sinne von so Lieferkonditionen, Payment, also ein Kram, ne? Sondern eher dieses, nicht Service im Sinne von Beratung. Und deshalb, glaube ich, muss man gucken, dass man sich eher darauf fokussiert.
Ja, du hast eben schon angesprochen, du hast einen Test gemacht. Und zwar hast du dir Bücher bestellt bei Amazon und bei zwei anderen Anbietern. Die Namen nennen wir jetzt einfach mal nicht. Erzähl doch mal, was waren so deine Erfahrungen?
Ja, genau. Also ich meine, der Test, genau, Amazon, zwei andere deutsche große Buchhändler dabei. Die Erfahrung war im Endeffekt, dass Amazon einfach Vorteile hat, weil sie mittlerweile über natürlich auch die ganzen anderen Rubriken so gut die Customer Journey halt abgebildet haben, dass es da einfach schwierig ist, das ist der Punkt, den ich eben genannt habe, dass es einfach schwierig ist, da mitzuhalten. Ja, es war auch so die Kauferlebnis war auch so, bei den anderen in Ordnung, das Buch ist irgendwie jetzt auch nicht viel langsamer gekommen, aber man hat halt gesehen, also Amazon einfach durch die eigene Logistik, das fand ich sehr interessant, die waren zwei Tage schneller durch die eigene Last-Mile-Logistik. Dann ist natürlich dieses One-Click-Buy bei Amazon, das ist halt einfach unschlagbar im Checkout-Prozess. Und, das finde ich sehr spannend, weil das haben die in den letzten Jahren erst so weiter ausgebaut, dass sie ganz viele so Micro-Interactions in der Kundenkommunikation haben. Sehr viel halt in der App, situativ ausgespielt, hey, wie war folgender Prozessschritt für dich, möchtest du deine Bestellung noch ändern, etc.
Ja, und die Retoure, die war ja auch noch ein Punkt, ne?
Ja, Retoure war auch noch ein Punkt. Das ist halt oftmals, also es ist halt bei vielen schon so, dass ja, die tun sich ja schon schwer, sozusagen die Ware hin zum Kunden zu bekommen. Und irgendwie wird dann der Retourenprozess, ja, der wird so ein bisschen vernachlässigt. Ich meine, im Buchhandel könnte ich sogar gleich noch einigermaßen verstehen, weil ich glaube, es gibt sehr wenig Retouren. Also wäre jetzt meine Hypothese. Deshalb muss man das vielleicht auch nicht so fokussieren. Aber das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und was da oftmals vergessen wird im E-Commerce, ist so diese Psychologie der Zustellung und auch wieder des Zurückschickens. Weil da geht es um die Kohle. Ja, und das wird oftmals unterschätzt, wie emotional das für die Menschen ist. Ja, sobald ich auf irgendwie kostenpflichtig bestellen klicke, habe ich halt irgendwie Abfluss aus meinem Portemonnaie und dann ist es mir auf einmal viel, viel wichtiger gleich, was jetzt überhaupt mit dieser Bestellung ist und wann kommt sie und wo ist sie und hoffentlich geht nicht schief und hoffentlich klaut das keiner. Das sind alles solche Ängste, die dann freigesetzt werden. Und das Gleiche passiert, wenn ich es retourniere, weil ich ja meine Kohle wegbekomme, aber dann ist die Ware da draußen irgendwo und oh, hoffentlich passiert dann nichts und dann kommt das nicht an und dann kriege ich kein Geld und dann stellen die sich irgendwie quer und sagen, nee, aber wir haben ja auch nichts bekommen und dann, die haben ja schon mein Geld. So all diese Sachen, die passieren halt beim Kunden und da muss man echt aufpassen, dass man da den Kunden irgendwie ja an die Hand nimmt, genug Informationen gibt, transparent ist, damit halt das Kundenerlebnis und halt nicht, dass die Transaktion nur funktioniert, sondern dass der Kunde im Endeffekt auch wirklich nachhaltig glücklich ist und zufrieden. Und da sind wir wieder bei meinem Punkt, den ich am Anfang schon gesagt habe, Erfolg im E-Commerce heißt einfach sozusagen Schmerz und Frustration vermeiden. Und es ist halt für Menschen Schmerz und Frustration, wenn irgendwo sie Geld für was bezahlt haben und sie dann die ganze Zeit irgendwie tagelang Angst haben, ob das jetzt eine sinnvolle Entscheidung war und ob das Geld vielleicht irgendwie verloren ist.
Ja klar, deswegen ist ja Amazon auch super kulant, wenn das Paket verloren geht. Gar kein Stress, ersetzen sie dir. Du hast meistens sogar noch am selben Tag auf deinem Konto. Also das ist natürlich schon auch echt ein super Service, ne?
Ja.
Ja, Stefan, damit wären wir jetzt auch am Ende der Folge. Danke für deine Zeit und die Möglichkeit, von deinem Know-how zu lernen, von deinem extrem großen Know-how. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute Gast sein durfte und ein bisschen so meine Gedanken teilen durfte. Ich finde es mega cool, dass ihr hier mit Book a Future ja auch so ein digitales Format, ein Podcast-Format irgendwie so den Buchthemen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen den digitalen E-Commerce-Themen widmet. Finde ich mega cool, weil ich einfach finde, dass Bücher sehr bereichernd sind. Ich bin ja selber viel im Digitalbereich unterwegs und hänge viel vorm Computer und ich habe aber kein Amazon Kindle, weil es für mich nichts Schöneres gibt, wie ein echtes Buch aufzuklappen und Papier zu riechen und einfach irgendwie abschalten zu können und also in meiner Buchwelt auf dem Couch sein zu können. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr gerade dieses Format hochzieht und da wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Erfolg für.
Ach schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, so ein schönes Schlusswort hatten wir noch nie. Vielen Dank.
Cool.
So, Freunde der Digitalisierung, das war's für heute. Abonniert den Podcast gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns über beides. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.